etwas, was wir uns alle wünschen, von Gott gesegnet zu werden. Ich möchte mit etwas ganz anderem aber erstmal starten, bevor wir zum Schluss den Segen Gottes erfahren. Ich möchte euch mit einem pädagogischen Leitsatz aus meiner Jugend konfrontieren und ich möchte euch sagen, diesen Satz sage ich meinen Kindern fast jeden Tag wieder. Der lautet wie folgt: Es gibt Dinge, die man tun muss, ob sie einem gefallen oder nicht. Darf ich euch mal fragen, wer hat diesen Satz schon mal gehört? Okay, zweite Frage. Wer hat diesen Satz schon mal gesagt? Oh weia, oh weia. Wisst ihr was? Meine Frage lautet, stimmt das? Stimmt das? Lasst euch nochmal diesen Satz langsam auf der Zunge zergehen. Es gibt Dinge, die man tun muss, ob sie einem gefallen oder nicht. Wenn ich immer diesen Satz von meiner Mutter oder von meinem Vater gehört habe, dann weiß ich, wie mein Sohn sich heute fühlt, wenn ich ihn sage. Ich fange mich immer an zu ärgern. Es gibt Dinge, die ich eigentlich nicht machen möchte und trotzdem muss ich sie machen, weil irgendjemand, irgendetwas oder gar auch ich selbst das von mir einfordere. Und meine Frage jetzt ganz praktisch an euch: Fallen euch Dinge ein, die wir tun müssen, ob es uns schmeckt oder nicht? Was müsst ihr denn machen? Ob es euch gefällt oder nicht? Darf ich mal wirklich fragen? Gibt es was in eurem Leben, das muss ich tun, ob es mir gefällt oder nicht? Was musst du denn tun? Das würde mich mal interessieren.
Das hat sich fast erledigt, als meine Kinder klein waren, Windeln wechseln.
Windeln wechseln, okay. Ich meine, tun musst du es nicht. Irgendwann wird das Jugendamt das tun. Und ich sage zu meinem Sohn, dem Merlin, der ist jetzt 10 Monate alt, Kollege, du musst irgendwann mal auf Toilette gehen. Er macht es nicht. Ja, es gibt Dinge, die man tun. Nein, er sagt, ist mir egal, Papa. Ich mache immer noch in die Windel. Was musst du denn tun?
Sport.
Sport. Auch wenn du keine. Was würde denn passieren, wenn du keinen Sport machen würdest? Dann endest du so wie ich? Doris, wir reden nochmal. Also sowas. Was müsst ihr denn tun, ob ihr es wollt oder nicht? Fällt euch dazu was ein? Oh, bitte.
Jeden Abend, auch wenn man müde ist, immer noch Zähne putzen.
Zähne putzen. Einige hier werden vielleicht sagen, brauche ich nicht mehr. Hab keine mehr. Ich muss das nicht mehr tun. Und vielleicht sagen andere, ich bin Zahnpasta-Verweigerer. Das ist alles die Medizin, ja? Die schreibt uns das vor. Früher die Menschen, gab es im Paradies Zahnbürste und Zahnpasta? Nein, ich lebe ganz wie im Paradies. Bitte.
Ja, sauber machen. Irgendwann muss ich es machen, ob ich es will oder nicht.
Sauber machen. Das ist Ordnung halten, sauber machen. Bitte.
Wäsche waschen, weil ich möchte nicht schmutzige Wäsche anziehen.
Okay, ja, hast recht, aber müssen tust du es nicht. Ja, kann man auch, oder? Sauber machen musst du nicht. Bitte.
Es gibt vieles, was ich nicht mag.
Ja.
Aber dann kommt der Verstand und dann muss ich es doch tun.
Der
Ist mir so gut, warum soll ich dann noch Gymnastik machen?
Ja. Ach, dieser Verstand. Ich habe hier noch ein paar Teenie-Szene. Wer von euch muss Hausaufgaben machen? Und? Macht's Spaß? Na super. Aber ihr müsst es machen, oder? Versteht ihr? Es gibt Dinge, die wir machen müssen. Wir beschreiben sie und fühlen uns dazu verpflichtet. Man hat uns das beigebracht, trainiert. Ich denke da an eine Frau, die hat zu mir gesagt, Horst, ich muss für meine Kinder Essen kochen. Das gehört für eine Mutter dazu, oder? Essen kochen. Ja, es sei denn, man hat einen Mann, der geht jahrelang in Elternzeit, aber es gibt selten, ja. Aber egal, ich muss für meine Kinder Essen kochen. Und sie sagt zu mir, ich hasse Kochen. Ich hasse es leidenschaftlich. Aber seitdem ich Kinder habe, koche ich jeden Tag. Auch wenn es mir dabei hundeelend geht. Ich mache es, weil es getan werden muss. Wisst ihr, mich macht das traurig, wenn ich sowas höre. Weil ich mitbekomme, wie jemand so viel Lebenszeit und so viel Lebensenergie damit verbringt für etwas, was diese Person eigentlich hasst. Weil sie sich dazu gezwungen fühlt. Von außen gesteuert. Fern vom eigenen Leben. Weit weg vom Lebenssinn. Und ich habe die Frage gestellt, was würde denn passieren, wenn du nicht kochen würdest? Was würde denn passieren, wenn du deiner Familie erzählen würdest, das Thema Essen ist ab heute Familienangelegenheit. Es ist nicht mehr eine Aufgabe der Mutter. Was würde denn passieren? Wisst ihr, was passiert ist? Die Mutter ging tatsächlich nach Hause und sagte, ich koche jeden Tag. Und das macht mich unglücklich. Und ich habe das Bedürfnis, diese Zeit anders zu gestalten. Und daher, liebe Familie, bitte ich darum, dass wir diesen Teil der Hausarbeit eine andere Form geben. Wisst ihr, was es für ein Seufzer der Erleichterung in dieser Familie gegeben hat, nachdem die Verantwortung für das Essen neu aufgeteilt wurde? Ein Sohn sagte mir später, ich bin sowas von erleichtert. Meine Mutter hat aufgehört, beim Essen zu lamentieren, ihr Unglück zu beweinen, frustriert zu sein und zu jammern. Halleluja, endlich ist das Thema durch. Und meine Frage an euch lautet eigentlich, wofür sind wir wirklich verantwortlich? Wisst ihr, was ich beobachte? Ich beobachte, dass wir unsere Verantwortungen gerne leugnen. Und stattdessen behaupten wir, dass wir keine andere Wahl haben, dass wir Dinge machen mussten, weil es ebenso von uns gefordert wurde. Die Firma hat es verlangt, die Gesetze schreiben es vor, Befehl von oben, das musste ich einfach tun. Da hatte ich keine andere Wahl. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt, weil ich es tun musste. Mama hat es mir befohlen. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss Alkohol trinken, weil ich Alkoholiker bin. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe meine Klienten angelogen, weil es von mir so gefordert wurde. Der Chef hat es befohlen. Ich hatte keine andere Wahl. Ich habe mit dem Rauchen angefangen, weil alle meine Freunde geraucht haben. Ich hatte keine andere Wahl. Wir haben als Gemeindeausschuss die korrigierende Seelsorge angewandt, weil das Gemeindehandbuch es so sagt. Wir hatten keine andere Wahl. Ich hasse es zu arbeiten. Aber schließlich muss ich es tun. Ich bin doch Ehemann und Vater. Und mal ganz ehrlich, mein Verlangen hat mich überwältigt. Deshalb kann ich nicht anders, als jedes Mal, wenn ich so einen Schokoriegel sehe, in meiner Nähe habe, ich kann nicht, ich muss reinbeißen. Das lebt nicht lange neben mir. Ich bin ein willenloser Mann. Was soll ich tun? Ich bin nicht verantwortlich dafür, dass sowas produziert wurde und dass meine Frau mir das in die Tasche gesteckt hat. Kam plötzlich da, habe ich es gefunden. Lasst mich noch kurz. Besuch ist plötzlich gekommen. Und deswegen habe ich in der Küche gestanden und mich um ein gastfreundliches Haus gekümmert. Gerne würde ich die Zeit mit meinen Besuchern verbringen. Gerne würde ich mit Ihnen reden. Gerne würde ich zuhören. Aber irgendjemand muss ja schließlich die Salzstangen, die Getränke, die Servietten, das muss ja jemand hinstellen. Und das Abendessen und die Deko, die ihr hier vorne seht, das muss ja irgendjemand machen. Das kommt nicht von selbst. Ja, das muss jemand vorbereiten. Und daher musste ich was machen. Liebe Freunde, wir geben die Verantwortung für unsere Handlungen so gerne ab. An vage Erwartungen, psychosoziale Gründe, an Autoritäten, Gruppendruck, Regeln, Vorschriften, Geschlechterrollen, Altersrollen, an unkontrollierbaren Impulsen. Und wisst ihr, was am Ende rauskommt? Am Ende kommt raus, dass wir all unsere Verantwortungen negieren, weil es bestimmt einen guten Grund gibt, warum wir so handeln mussten und warum wir keine andere Wahl gehabt haben. So wie eine Frau namens Martha. Wohlbekannt in der Bibel für ihre Umsichtigkeit, für ihren Fleiß, für ihren Wunsch, jeden zu versorgen, eine gute Gastgeberin zu sein. Aber sie steht auch für einen Typus Mensch, der sich selbst vernachlässigt, der keine Ruhe findet, eigene Wünsche, Bedürfnisse, eigene Ziele hinten anstellt. Und gleichzeitig hat dieser Mensch, dieser Typus Mensch ein Bedürfnis, auch Impulse zu bekommen. Impulse, welche das Leben bereichern. Impulse nach Spiritualität, nach Geistlichkeit, nach Gemeinschaft, nach Liebe, nach Verständnis, nach Zugehörigkeit. Gleichzeitig. Lass uns mal die Geschichte dieser interessanten Frau lesen. Sie steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 10 im Neuen Testament. Lukas Kapitel 10 und da lese ich ab Vers 38 bis 42. Lukas Kapitel 10, 38. Da steht, als sie, Jesus und seine Jünger, als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit dem Namen Martha und die nahm ihn auf. Nur mal so nebenbei, in der Soziologie der Jesusbewegung sind es meistens die Frauen gewesen, die diese Jesusbewegung gefördert haben, gesponsert haben, unterstützt haben. Und selbstverständlich ist es hier wieder eine Frau, die gesagt hat, Meute, kommt rein, ich mache meine Tür auf und hier kriegt ihr genügend zu essen und zu trinken. Ja, und diese Frau, Martha, hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seine Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sie sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorgen, du gibst dir so viel Mühe. Aber eins tut Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Hört euch nochmal diesen einen Satz an, den Martha zu Jesus gesagt hat. Sie hat nicht freundlich gesagt, bitte Jesus, würdest du zu meiner Schwester hingehen und sagen, sie soll in die Küche kommen und mir helfen? So hört sich das nicht an. Sondern sie geht hin und sagt, Jesus, sag meiner Schwester, dass sie mir helfen soll. Und zwar sofort. Die Alte soll aufstehen und mit mir in die Küche kommen. Könnt ihr nachempfinden, was Martha in diesem Moment gefühlt hat? Sie ist bitter. Sie ist empört. Sie ist enttäuscht, sie ist entrüstet, sie ist ausgelaugt, frustriert, niedergeschlagen, sauer und streitlustig zugleich. Und das alles, weil ihre Bedürfnisse nicht gestillt werden. Eigentlich möchte sie auch bei Jesus sitzen. Sie möchte von seiner Lehre hören. Sie möchte zuhören. Sie möchte nachdenken. Sie braucht Impulse für ihr neues Leben. Aber sie kann sich nicht hinsetzen, weil noch ein Berg voll Arbeit erledigt werden muss. Und sie weiß ganz genau, wenn das irgendwann mal passieren sollte, dass dieser Berg von Arbeiten weg ist, dann ist Jesus schon ausgezogen, weitergezogen. Dann ist Jesus schon weitergezogen. Jesus nimmt die Gefühle von Maria wahr und fasst sie zusammen. Von Martha wahr, genau, und fasst sie zusammen. Und er sagt, Martha, Martha, du hast viele Sorgen und du gibst dir so viel Mühe in deinem Leben. Aber Martha, mal ganz ehrlich, du bist nicht bei dir. Du trägst sorgenvoll Verantwortungen, die du dir selbst gegeben hast. Du mühst dich ab. Du verkrampfst innerlich. Du fühlst, dass du keine Freiheit in deinem Leben mehr hast. Dass du keinen Grund zum Leben hast, keinen Sinn. Du funktionierst nur noch. Ist das, was du gerade tust, überhaupt richtig? Schau dir deine Schwester an. Sie sitzt hier bei mir, obwohl sie die gleichen Sorgen hat. Sie sitzt hier bei mir, obwohl sie den gleichen Alltag hat wie du. Und dieser Alltag ist genauso mühsam für sie wie für dich. Aber in der Verantwortung für ihr Leben hat sie jetzt eine Entscheidung getroffen. Sie sagt nämlich jetzt, ich nehme mich wichtig, ich nehme mich und meine Bedürfnisse ernst und ich habe gerade das Bedürfnis, spirituelle, geistliche Impulse für mein Leben zu bekommen. Ich brauche Klarheit, Klarheiten, die mich entlasten, die dazu führen, dass ich mehr Lebensfreude habe. Maria hat eine gute Entscheidung getroffen und niemand kann das, was sie jetzt bei Jesus erlebt, niemand kann das ihr wegnehmen. Liebe Freunde, was ist nun mit dir? Was ist mit dir? John Lennon hat einmal gesagt, Leben ist das, was passiert, während du fleißig dabei bist, andere Pläne zu schmieden. Stehst du auch manchmal in dieser Diskrepanz zwischen auf der einen Seite dein Leben, dein Sinn und deine Bedürfnisse versus auf der anderen Seite Dinge, die getan werden müssen, weil man sie eben tun muss? Wir alle verlangen, dass unser Leben einen Sinn haben muss. Aber ich muss euch wirklich sagen, es hat nur genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind. Mehr nicht. Das heißt, es mündet alles in eine Frage. Nimmst du dir die Freiheit, deinem Sinn ein Leben zu geben? Habt ihr gemerkt, dass ich hier was vertauscht habe? Ich sage nicht, gib deinem Leben einen Sinn. Ich bin davon überzeugt, dass wir eigentlich alle einen Sinn im Umleben gefunden haben. Für uns Christen sind das die liebevollen Beziehungen, die wir in der Nachfolge Jesu gefunden haben. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst. Aber das ist Theorie. Die praktische Frage lautet, wie viel Leben gibst du deinem Sinn? Wie viel Platz räumst du dafür ein? Hast du die Freiheit, wenn so vieles andere ruft, dich auch mal hinzusetzen und mit Jesus zu reden? Oder ist deine Verantwortung für alles andere so groß, dass du keine Zeit dafür hast? Wenn Jesus sagt, Martha, Martha, könnte Jesus hier auch deinen Namen einsetzen? Gib deinem Sinn ein Leben. Die Verantwortung dafür liegt allein bei dir. Alles andere sind Ausreden. Das klingt hart, aber ich meine das wirklich so. Und ich möchte dich ganz ehrlich fragen, gibt es wirklich Dinge, die dich hindern? Wisst ihr, das Schöne bei uns Menschen ist, wir haben alle die gleichen Bedürfnisse. Wir wünschen uns alle Gemeinschaft, Geborgenheit, Verständnis, Zugehörigkeit, Liebe, Ruhe, Schutz, Freude, Bewegung, Lachen, Inspiration, Harmonie. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir unsere Bedürfnisse aussprechen können, dem einen Namen geben dürfen. Und wir erleben, dass unsere Mitmenschen und auch Gott sich das Gleiche wünschen. Als Laurin so 2 Jahre alt geworden ist, da kam meine Frau zu mir und hat gesagt, Horst, ich brauche mehr Sport, so wie Doris. Ja? Ich muss mich mehr bewegen. Ja? Jetzt nach 2 Kindern, ja, das war alles sehr belastend, ich brauche mehr Dynamik. Und dann habe ich gesagt, ja, such dir einen Sportkurs aus, was möchtest du machen? Meine Frau hat gesagt, ich will laufen, joggen. Und ich habe mir schon einen Kurs ausgesucht. Ja? Ich brauche die Sinnhaftigkeit der Bewegung. Ich habe mir einen Kurs ausgesucht, der findet immer mittwochs statt. Ich habe gesagt, mittwochs? Vormittags, oder? Nein. Nachmittags? Nein. Doch nicht etwa abends? Der Mittwochabend, ich war derzeit Pastor in der Latino-Gemeinde und Mittwochsabend war immer da La Noche de Oración. Das ist in allen Latino-Gemeinden so, ja. Da trifft sich die ganze Gemeinde zur Andacht und zum Gebet und zum Gesang und der Pastor muss natürlich selbstverständlich da sein. Mittwochs 19 Uhr. Und jetzt sagt meine Frau zu mir, Horst, Mittwoch, ich will jetzt Sport machen. Und natürlich, ja, hatten wir gleich einen Konflikt, ja, weil ich gesagt habe, geht nicht, ja. Du kannst dir den Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, egal welchen Tag aussuchen, aber der Mittwoch ist ein No-Go. Und das wird für die nächsten 100 Jahre auch ein No-Go bleiben, habe ich zu meiner Frau gesagt. Na gut, am Sonntag hatten wir dann Familienkonferenz. Wir saßen zusammen mit den Kindern, wir haben über unsere Bedürfnisse gesprochen, über das, was wir uns wünschen. Und dann hat meine Frau es tatsächlich wiederholt und hat gesagt, ich möchte Sport machen, ich möchte mit einer Laufgruppe gehen, Mittwochabends, 19 Uhr. Wir haben also alle unsere Bedürfnisse genannt und ich als Pastor habe mich dann hingestellt und habe dann gebetet. Und habe gesagt, lieber Gott, du weißt doch, was wir alle für Bedürfnisse haben. Du kennst unsere Wünsche. Du kennst unseren Sinn, du weißt, was wir brauchen. Ja, meine Frau braucht gerade einen Laufkurs, mittwochs 19 Uhr. Und ja, du bist der Gott, du bist der liebe Gott, du schaffst das schon, oder? Du kriegst das hin, dass meine Frau das machen kann. Ich weiß zwar nicht wie, ich habe keine Ahnung, ja, denn unsere Kinder müssen betreut werden, ja, sonst haben wir plötzlich viele Viren auf dem Computer, ja, und vielleicht steht mal die Polizei auch vor der Tür, weil die dann irgendwelche Sachen gehackt haben. Lieber Gott, ja. Es ist nicht möglich. Ja, bitte, ich habe das leise gebeten, bitte erklär meiner Frau, dass das nicht möglich ist. Ja. Aber laut habe ich gesagt, hilf uns. Ja. Mach das möglich. Am nächsten Mittwoch bin ich dann wieder zu meinen Latinos gegangen und dann meine Andacht gehalten, wir gebetet und gesungen und dann haben sie gesagt, Horst, wir wollen jetzt mit dir sprechen. Habe ich gesagt, okay, mis amigos. Kellis zu Thema, was ist euer Thema? Ja. Und dann haben sie gesagt, Horst, der Mittwoch. Wir haben alle keine Zeit mehr am Mittwoch. Habe ich gesagt, bitte? Das machen wir ja schon seit 15 Jahren. Noche de Oración. Und jetzt sagt ihr, ihr habt keine Zeit mehr, wollt ihr das ausfallen lassen? Haben sie gesagt, nein, wir wollen das nicht ausfallen lassen, aber wir haben alle jetzt Jobs gefunden und die laufen meistens mittwochs abends, ja. Wir schlagen dir was vor. Wir sind ein bisschen mehr Leute geworden. Was hältst du davon, dass wir das jetzt immer am Dienstagabends machen und am Donnerstagabends machen? Und am Mittwoch, ja, hast du jetzt frei. Ja, hast du, oder bist, ich konnte nicht fassen, was ich da höre. Ja, versteht ihr? Ich sag unmöglich. Ja, es gibt Dinge, die man machen muss, egal ob man es will oder nicht. Es gibt keinen Ausweg. Zu meiner Frau, es gibt keinen Ausweg. Du such dir einen anderen Kurs, aber das geht, gibt keinen Ausweg. Aber ich möchte da nochmal auf eine Verheißung Jesu hinweisen. In Lukas 18, Vers 27. Da steht ganz deutlich drin, was bei den Menschen unmöglich ist. Wo wir sagen, da gibt es keinen Weg. Da gibt es keinen Ausweg mehr. Es ist unmöglich. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ich habe gesagt, du bist verantwortlich für dein Leben. Und auch wenn du vieles für unmöglich erachtest, möchte ich dir sagen, bei Gott ist es möglich. Daher meine Frage an dich. An wen wendest du dich, du Mensch, du verantwortungsvoller Mensch? An wen wendest du dich, wenn du so viel und so große Verantwortung in deinem Leben trägst? Wendest du dich an Menschen? Wendest du dich an Menschen, bei denen vieles unmöglich ist? Oder an Gott, dem alles möglich ist? Was für eine Frage stelle ich da überhaupt? Oder? Wenn du deinem Sinn also ein Leben geben willst, dann möchte ich dir sagen, halte dich nicht bei den menschlichen Unmöglichkeiten auf, sondern wende dich an Gott, der das Wort unmöglich nicht kennt. Und noch ein weiteres, es gibt Dinge, die man tun muss, ob sie einem gefallen oder nicht. So ein Satz, den gibt es bei Gott nicht. Denn was du tust und was du lässt, liegt einzig und allein in deiner Hand. Und es liegt in deiner Hand, ob du dich dabei von Gott inspirieren lassen möchtest oder nicht. Ich kann dich jedoch immer wieder einladen, dass du mal alles um dich herum mal fallen lässt, so wie Maria es getan hat. Und folge deinen geistlichen Bedürfnissen. Und ich verspreche euch, die Wirkung dieser Entscheidungen, die du dann triffst, kann meines Erachtens einzig und allein segensreich sein. Und darauf antworte ich mit einem lauten Amen. So sei es. Amen.